Ist dein Training zu hart? Bist du zu schwach? Oder ist dein Trainer inkompetent? Das besprechen wir hier. Wir, Gary, Sausi, Mario, meine Wenigkeit, Sweet Spot Training Podcast, herzlich willkommen.
Hallihallo.
Ein provokantes Thema, zumindest gegen Ende. Wir reden trotzdem drüber.
Atypisch von uns eigentlich.
Ganz atypisch. Führen wir es vielleicht ein bisschen genauer aus. Es geht darum, das Training optimal anzupassen an den Athleten, an die Athletin. Und da darf es vorkommen, dass das Training manchmal zu hart, manchmal der Athlet, die Athletin zu schwach sind. Was eher nicht vorkommen sollte, ist, dass der Trainer inkompetent ist.
Kommt auch vor.
Soll aber auch vorkommen.
Ja. Temporäre Unpässlichkeiten sind natürlich nicht auszuschließen.
Ja. Worum es im Konkreten geht, oder ich bringe einfach einmal ein Beispiel, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen, ist die teilweise Überinterpretation dessen, was viele Athleten und Athletinnen glauben, was wir als Trainer aus diversen Files rauslesen können. Nämlich tatsächlich nur das, was die Files hergeben, sprich Pace-Kurven, Watt-Kurven, Pulskurven, Trittfrequenz etc. Aber all das, was quasi dazwischen steht oder beziehungsweise das Gefühl während der Einheit wiedergibt, das können wir im Prinzip nur durch Feedback, das bekommen wir nur durch Feedback. Und es ist halt natürlich immer die Frage, wenn eine Einheit subjektiv sehr hart war, ist sie tatsächlich zu hart gewählt durch den Trainer. Wir haben das jetzt mal liebevoll als Inkompetenz beschrieben, aber im Prinzip stimmt die angegebene Intensität nicht. Das kann durchaus vorkommen. Ist natürlich auch ein Progressionsfall über die Saison hinweg. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich diese Einheit sehr hart anfühlt, weil ja, man einfach in eine Schwachstelle trifft. Und Schwachstelle jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven, eine Formschraube erwischt, die sich halt dann subjektiv, obwohl die Einheit vielleicht, wenn man es jetzt beim Radfahren nimmt, von der Wattvorgabe gar nicht am Papier so unglaublich hart ist, aber beispielsweise sich durch eine Zusatzvorgabe wie niedrige oder hohe Trittfrequenz sich einfach eine Komponente dazu ergibt, die das dann einfach subjektiv hart macht. Und über das Thema wollen wir heute irgendwie ein bisschen sprechen, weil das sind Dinge, die wir als Trainer natürlich nicht irgendwie mitkriegen können, wenn es uns nicht kommuniziert wird. Und oft hat man irgendwie so einen Eindruck, dass Athleten, Athletinnen dieses Gefühl der zu harten Einheit als negativ empfinden, ohne die Chance dabei zu sehen, dass man eigentlich gerade irgendwie ein Schwarz getroffen hat. Und wenn man da ein paar Wochen draufbleiben würde und an dieser Schraube weiterdreht, dass sich da wahrscheinlich wesentlich mehr entwickelt, als wenn man in dieser berühmten Komfortzone quasi vor sich hin trainiert.
Mhm. Ja, zu dem Feedback, das dazu gegeben werden muss, unbedingt notwendig und im besten Fall direkt im direkten Zusammenhang mit der jeweiligen Einheit. Da gibt es auch schon Hilfsmittel dazu, die das Ganze schon mal eingrenzen können. Bei vielen Plattformen eine RPE-Skala oder ein Smiley-System, genau, die eben auf die gefühlte Intensität und das Gefühl dazu abzielen, also klar zu differenzieren.
Ich möchte eins dazu sagen, das passt nämlich insofern da rein, es geht nämlich um qualitatives Feedback. Mhm. Und das, was da mit dieser Smiley- und RPE-Geschichte passiert, ist, dass sich das Feedback quasi auf die Qualität reduziert, nämlich auf die Kernaussage. Und wir haben das in der Vorbesprechung auch besprochen, kommen wir nachher sicher auch noch ein bisschen darauf hin, dieses Detailverliebte, und das ist jetzt im negativen Sinne gemeint, dass man sich wirklich in Details verliert, den Blick aufs große Ganze verliert und dann riesengroße Feedback-Texte schreibt, die eigentlich am Ziel vorbeischießen.
Ja. Ganz genau. Und über diese Skalen kann man mal ganz gut den groben Eindruck verschaffen, kann man sich einen groben Eindruck verschaffen, nämlich nicht nur der Trainer, sondern auch der Athlet für sich, einfach um einzugrenzen, hey, wie war die Einheit jetzt wirklich für mich? Das macht schon Sinn, das im Nachhinein, in der Retrospektive einmal wirklich, wirklich durchzudenken, durchzufühlen auch noch einmal, wie war die Einheit tatsächlich für mich?
Auch wenn man mal 3 Saisonen zurückschaut zum Beispiel, wie es vor ein paar Jahren gegangen ist und so, dann hat man wirklich einen guten Eindruck.
Ja. Ganz genau. Ja. Das Smiley-System klingt so ein bisschen verspielt und kindlich, ist es aber tatsächlich nicht. Eine sehr harte Einheit mit einer Beurteilung, Bewertung von 9 auf der RPE-Skala, 10-teilige Skala, wobei 10 die maximale Belastung bedeutet.
Nahtoderlebnis.
Genau, und 1 ist so irgendwie im Bereich am Sofa liegend, vergleichbar. muss nicht unbedingt ein weinendes Smiley-Gesicht sein. Das kann sich auch richtig gut anfühlen und kann eine super Stimmung widerspiegeln. Umgekehrt, eine Einheit mit RPI 3, also Intensitätssicht, sehr ruhig und locker, muss auch nicht unbedingt ein super Gefühl produzieren.
Genau.
Aus der Kombination der beiden Faktoren kann man schon ganz viel festmachen. Wenn es dann mehr ins Detail geht, muss man vielleicht doch ein klein bisschen differenzieren und vor allem bei den RPI-Geschichten auf die gefühlte Intensität in den einzelnen Intervallen noch genauer eingehen, also nicht den Overall-Blick auf die gesamte Einheit, die dann zum Beispiel mit 7 irgendwie bemessen wird, kann trotzdem in den einzelnen Intervallen viel intensiver gefühlt worden sein. Ja? Und ja. Diese Zusatzinformation ist sicher gut.
Also diese RPI-Geschichte quasi als Intensitätsangabe und die Smiley-Funktion eher mehr auch irgendwie so diese Tagesverfassung, dieses Gefühl, was man hat, wo einfach auch das subjektive Gefühl reinspielt, wie habe ich gute Beine gehabt oder sonst was, weil man kann auch eine Einheit, die eine 8 oder 9 quasi am Kalender wäre, durchdrücken und die bleibt eine 8 oder 9 und man kann deswegen sich trotzdem sehr gut dabei fühlen, weil man einfach Laufbeine hat, wo alles flutscht oder man hat halt die Betonbeine vom Vortag. Das gibt es beides und das, dafür ist einfach diese getrennte Skala sinnvoll.
Wie ist es dir dabei gegangen, als du in die Goschen gehaut hast?
Ja.
Als zusammenfassende Frage.
Ja.
Ja.
Genau.
Und was das ist aber mit dem überbordenden Feedback, dass das vielleicht manchmal einfach ausufert, das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe bei jungen Athleten und Leuten, die sehr jung ins Triathlon-Geschehen eingestiegen sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man ihnen dann sagt, ja, schau, das ist nett, dass du mir so viel schreibst, aber wie viel davon hat wirklich Relevanz für, sag ich jetzt mal, den Output der Einheit und die Qualität der Einheit, dann ist das etwas, wo ich auch gerne anrege, ein bisschen drüber nachzudenken. Weil es ist klar, dass intensive Einheiten wehtun. Ja, das ist kein Geheimnis. Aber manchmal ist das einfach unabdinglich und notwendig.
Es ist ja auch so, dass dann vor allem bei dem Feedback, das wehtut, sehr oft ein negatives Wording verwendet wird. Also mir hat es dann da weh dann in dem Moment war das Arsch und dann ist es noch blöder geworden und eigentlich, was bin ich für ein Heisel. Ja, es kommt oft ganz viel negatives Wording in schriftlicher Form zustande. Ist auch was jetzt kein Geheimnis ist, dass man, wenn das in zu umfangreicher Form passiert, dass das was mit dem Mindset insgesamt macht. Also negative Gedanken zu verschriftlichen ist nicht immer günstig. Es ist natürlich manchmal sinnvoll, wenn was wirklich schlecht gelaufen ist, eine Einheit wirklich schlecht gelaufen ist, auch sehr detailliert zu beschreiben, warum das so war, dass man es nachvollziehen kann, dass man es auch nach 3 Jahren vielleicht nachvollziehen kann, hey, das war deshalb so und deshalb war es schlecht. Nur so ein bisschen schon das zur Normalität werden zu lassen, jedes schlechte Gefühl immer wieder zu verschriftlichen, macht, denke ich, und auch aus Erfahrung mit einigen Athleten nicht unbedingt ein besseres Mindset.
Aber die Frage ist ja eigentlich, ob da eine Katharsis, eine Reinigung damit einhergeht und ein Lerneffekt passieren.
Genau.
Wenn das passiert, unterschreibe ich das voll und dann bin ich persönlich bei meinen Athleten auch dafür, dass sie es gerne länger schreiben. Was ich dann schon ablehne, ist so, wie du sagst, und jetzt verstehe ich dich auch ein bisschen besser, wenn das zum Selbstzweck wird, wenn es ein Zweckpessimismus vielleicht auch ist, der außer Identitätsstiftung und einer negativen nichts beiträgt und auch keinen Lerneffekt, sage ich jetzt mal,
zulässt. Ich würde sogar noch weitergehen, wenn das Feedback, das was dort nur noch dazu dient, das Schlechte aus der Einheit aufzuschreiben.
Weißt du, quasi auch als Entschuldigung dafür, warum es deswegen dann
möglicherweise gegangen ist. Möglicherweise, ich würde jetzt gar nicht auf den Beweggrund eingehen, aber dass man irgendwie das Feedback gar nicht irgendwie darüber verwendet, sich ernsthafte Gedanken zu machen, was das produktive Element ist, der Einheit war, sondern dass man einfach mit Zwang rauszufinden versucht, wann es in der Einheit irgendwas Schlechtes gegeben hat. Ja? Und das sind dann Dinge, wo es das berühmte i-Tüpfelreiten ist und ich meine, wir sind in einer zyklischen Sportart. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kugelstoßer bin und ich habe 3 Versuche, dann macht es einen Sinn, dass ich jeden komplett ins Detail zerlege. Ich habe nur 3 Versuche. Das aber in einem 10-Kilometer-Lauf mit 10.000 Schritten zu machen, ist halt ein bisschen ist Overkill. Ja. Und aber ich glaube schon, dass da viel Wahres dran ist.
Das ist eine Eigenschaft von uns Menschen, dass wir sehr gern das große Ganze außer Acht lassen und auf die Mikroebene überfokussieren und dann, so wie du richtig sagst, bei einem 10.000 Meter Lauf, keine Ahnung, darauf ausgehen, dass ich überspitze das jetzt einmal total, wobei das auch Sachen sind, die ich in meinem Leben selber schon gelesen habe, dass 3,5 Finger breit unter dem Fibula-Köpfchen irgendwie genau. etwas im Kilometer 2753. Meter was gezwickt hat. Ja, das ist Sport und ja, das ist gut so.
Genau.
Vor allem, wenn es ja. dann beim 3396. Meter aufgehört hat und ja. dann auch keinen Wert mehr hatte, dann darf man das getrost weglassen, meine ich.
Ja, ganz absolut richtig. Es ist dann auch so, dass wenn das zu oft passiert, dieses Ausführen, das detaillierte Ausführen von solchen Dingen, dass dann die Sensibilisierung drauf in der nächsten Einheit schon nochmal extremer ist. Also es ist auffällig, dass dann schon wieder das große Ganze, das eigentlich gute Grundgefühl ungewohnt ist und schon so stark in den Körper gehört wird, dass wieder was gespürt wird, was nicht positiv ist.
Weil man schon in der Erwartung geht, es muss heute irgendwas Negatives kommen.
Warum?
Ich habe heute ein praktisches Beispiel jetzt auch
mit Achtsamkeitsfalle,
wo es um ersten Marathon gegangen ist, wo man das wieder irgendwie im Gespräch nachher sehr bildlich vorangeführt worden ist, weil das nicht nur bei ihr der Fall ist, sondern generell. Ich glaube, jeder, der einen Straßenmarathon oder einen Ironman-Marathon mal gelaufen ist, und mit davor logischerweise mit Vereinskollegen oder sonst wem spricht und jeder sagt, ja, ab Kilometer 30, da kommt der Mann mit dem Hammer und so. Ja. Und es ist dann irgendwie schon, das rennt so als Mantra mit und man denkt sich dann bei 28, pff, na hoffentlich, was der in 2 Kilometer ist dann ja, aus. Ne?
Da steht
und er. Dann ist er auf einmal bei 32 und denkt, bumm, weiß ich nicht, eigentlich sollte er schon lange da sein. Und so, man erwartet das die ganze Zeit, lässt sich total verunsichern und irgendwann kommt er dann. Und dann denke ich, ah, war eh klar. Also das ist irgendwie so, man trägt das so vor sich her und dieses Erwarten des Unerwarteten oder sowas. Ja. Und wenn man das halt irgendwie in jeden Trainingsprozess mit einbaut, dann wird das, wie du sagst, auch so zu einem natürlich negativen Mindsetting oder zu einem natürlich überkritischen.
Überkritisch,
so, nehmen wir es ja. überkritisch. Mhm. Negativ muss es noch nicht einmal sein. Das ist dann die Folge aus dem Überkritischen. Aber ich glaube, oder auch das, was du gesagt hast zu Hause, der Blick aufs Ganze ist halt einfach so ein Thema. In so einem umfangreichen Sport, trainingsumfangreich, ja, man kann das halt nicht alles immer so auf der Mikrobasis zerlegen, sondern sich einfach einmal auch ein bisschen aus der Vogelperspektive das anschauen. Geht gerade alles in die richtige Richtung? Oder hat man wirklich das Gefühl, wir driften von der Richtung ab? Weil dann ist ausführliches, kritisches Feedback ja wirklich konstruktiv.
Ja, aber ja. das ist die Springe. Ich kann jetzt, das klingt jetzt total widersprüchlich, was ich sage. Ich bin schon der Meinung, dass man alles zerlegen muss. Aber die Frage ist, na Moment, eben nicht. Ich bin schon der Meinung, dass man sehr vieles zerlegen muss, aber eben nicht alles. Das ist der Punkt. Und dann ist immer die Frage, bringt dieses Zerlegen mich jetzt wirklich weiter? Und was wir jetzt ja mal ganz klar, das Thema ist eigentlich Feedback-Schleife, was wir hier ganz klar als Feedback als Trainer und Athleten geben können, ja, Sport, Leistungssport vor allen Dingen tut weh. Es ist unvermeidlich. Wir bewegen uns an der Grenze, wir wollen Leistung nach oben verschieben. Das ist dort, wo die Musik in unserem Metier passiert und dann ist es einfach unvermeidlich, dass manchmal etwas wehtut. Jetzt ist die Frage, ist das ein Schmerz, der vorübergeht? Ist das ein Schmerz, der persistiert, bleibt, der uns den Schlaf raubt? Da wäre dann schon eher allerhöchste Eisenbahn. Aber was wir natürlich haben, und deswegen habe ich vorher.
Ein Adaptionsschmerz oder ein Eskalationsschmerz, ich würde das eher sagen.
Auch weißt das ist ein guter Punkt, aber wir sind so ein bisschen, deswegen habe ich das so scherzhaft gesagt, in der Achtsamkeitsfalle, weil das ein allgegenwärtiges Mantra zurzeit ist, dass man immer behutsam sein muss und wachsam sein muss und in sich hineinhören. Und die erfolgreichsten Athleten, die ich kenne, können das, aber sie wissen auch, wann sie weghören sollen.
Ja, ja, ja,
voll. Und das ist etwas, wo wir hier den Blick ein Stück weit schärfen wollen.
Und dann ist eben auch die Frage aus Trainersicht, wann ist es für mich Zeit hinzuhören, genau hinzuschauen, Einheiten wirklich ins Detail zu zerlegen.
Ja.
Wann ist der Moment? Das Problem ist, wenn das eben inflationär vorkommt, dass negatives Feedback kommt, dass ein Zerlegen der Einheiten passiert, dass immer irgendwo etwas wehtut, was verliert man? Man verliert einfach den Fokus drauf, weil es einfach schwierig ist, dann zu sagen, okay, jetzt ist aber höchste Eisenbahn, dass ich was unternehme. Und auf der anderen Seite, naja, ist halt eh Standardzustand, funktioniert ja, ja, obwohl das Jammern da ist.
Ich würde es vielleicht auf die Basis runterbrechen, weil du gesagt hast, es ist gut, alles zu zerlegen oder fast alles. Ja.
Eben
fast
alles.
Da bin ich voll deiner Meinung.
Nicht alles,
ich finde, für mich persönlich, aus Athletensicht, ist es immer sinnvoll zu zerlegen, weil was heißt zerlegen, heißt nichts anderes als Selbstreflexion. Ja. Ja. Nur ich glaube, man muss sich dann irgendwo die Frage stellen, was ist es, was sind die Dinge, die eine gemeinsame Reflexion mit dem Trainer produktiv machen? Ja? Mhm. Und natürlich kann ich mir immer die Frage stellen, ja, weiß ich nicht, zwischen Kilometer 1 und 1,12 ja, war das und das. Die Frage ist das in irgendeiner Weise produktiv, wenn man das gemeinsam reflektiert? Ist es aber, wie gesagt, so vorher, es geht in der Saisonplanung irgendwie, dass man auf einer Kreuzung falsch abbiegt, ja, dann ist das sehr wohl was wichtig ist, gemeinsam zu thematisieren, ausführlich, konstruktiv, wirklich ausführlich. Ja. Ich glaube nicht, dass es aus einer einzelnen Einheit, in der Regel kommt es nicht aus einer einzelnen Einheit aus, es passiert dort eine Verletzung, aber dann sind wir ja bei diesem klassischen Eskalationsthema, was wir vorher gesagt haben, und nicht einem Adaptionsschmerz. Ja. Weil wir haben, glaube ich, schon oft darüber gesprochen, dass es einfach Sport ist, Sport im Sinne von einer Leistungsanpassung ist eine chronische Überlastung, ja, ja, aber eine dosierte Überlastung, das heißt, das, was automatisch damit einhergeht, ist auch ein gewisser Adaptionsschmerz, ja, das passiert einfach, ja, und daran adaptiert eben der Körper und beim nächsten Mal geht es noch weiter und so weiter, das ist eben das berühmte Grenzenverschieben. Ist es aber so, dass es wirklich wesentlich zu hart war und es resultiert eine Verletzung, dann ist der eigentliche ursprünglich dosierte Plan wohl etwas eskaliert und dann macht es sehr wohl Sinn, das zu kommunizieren. Ja. Vielleicht gehen wir irgendwie schon noch ein bisschen auf das Thema ein, dieses sich einzugestehen, weil jetzt sind wir sehr in diesem Detailfeedback drinnen, aber ich glaube, sich dieses Thema einzugestehen, es muss nicht, und ich gehe sogar noch weiter, es darf sich nicht jede Einheit gut anfühlen, ja, weil wenn sich jede Einheit gut anfühlt, ist man immer in diesem Trainingsmodus drinnen, dass man seine Stärken trainiert. Ja. Und ich glaube, jeder hat so seine Sachen, wo er weiß, boah, das ist halt sowas richtig Grausliches, aber wenn ich mich da durchzwinge, das bringt halt was. Ja. Und das sind die Dinge, die schauen am Pfeil meistens ganz gut aus und für einen Athlet fühlt es sich extrem grauslich an. Und das ist halt wirklich kommunikativ wertvoll, wenn man das im Trainer sagt, pass auf, das war halt richtig scheiße, aber ich habe das Gefühl, das ist einfach, weil das meine Schwachstelle ist. Und ja, dann steht es wahrscheinlich die nächsten 5 Wochen auch am Plan drauf, aber dann machst du halt wirklich einen großen Sprung.
In dem Fall ist der Athlet, die Athletin dann auch schon wirklich sehr weit.
Ja, ja.
Also ja. Das vielleicht dann nochmal eine Stufe runter zu brechen, um dorthin zu kommen, dass man einschätzen kann, okay, die Einheit war jetzt richtig hart und unangenehm, aber brauchst die bringt mir was, ja, braucht man wirklich Trainingserfahrung. Und da macht im Zweifel dann aber wirklich auch Sinn, wenn das jemand noch nicht kann oder noch nicht so weit ist, da Rücksprache zu halten,
ja,
und dazu Feedback zu geben. Aber wieder, ich muss das nochmal von vorhin betonen, wenn Feedback zu inflationär kommt und immer wieder in eine Kerbe schlägt und Training trotzdem anschlägt, ja, dann ist es schwierig zu differenzieren, was ist jetzt eben das wertvolle Feedback, ja, aus dem ich was ziehen kann und was nicht. Die besten Beispiele, wenn jede Woche in jedem Training jemand am Beckenrand hängt und fast zu sterben droht, aus Außensicht, eigentlich aber ja, einfach nur eine Außeratmen und hohe Belastung da ist, dann ist schwer zu differenzieren, wenn es wirklich mal ein Problem gibt. Ja?
Ja.
Und es ist da ganz ähnlich in jedem anderen Trainingsprozess ganz ähnlich gelagert. Vielleicht auch noch so ein kleiner Exkurs zu denjenigen, die ohne Trainerbetreuung unterwegs sind, die das selber einschätzen müssen. Es macht da schon Sinn, eben dann mit sich selbst als Reflexionspartner vielleicht genauer zu durchdenken, wie war die Einheit wirklich für mich, und versuchen, so objektiv wie möglich auf das Ganze zu schauen. Die Hard Facts, also die Kurven, die Daten, die en masse da sind, in Relation zu setzen zu dem, was man mit der Einheit bewirken wollte.
Gibt es als Faustregel die Regel, die Einheiten, die keinen Spaß gemacht haben, waren die wirkungsvollen?
Ja, ja, meistens ist es leider so oder Gott sei Dank so, weil sonst wird den Sport oder diese Art von Sport ja jeder machen.
Ja, das stimmt.
Ja, ja, jetzt mal wieder ein bisschen wegkommen von dem. Insgesamt, das Feedback ist notwendig, um festzumachen, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja. Sind wir auf dem richtigen Weg, eben auf der einen Seite, das Thema haben wir auch schon gehabt, in einem Podcast gehabt, Stärken zu stärken, oder auch an Schwächen zu arbeiten. Beides ist notwendig. Zu der Conclusio sind wir da in dem Podcast auch gekommen. Und es macht natürlich Sinn, dann noch gezielter auf die Schwächen hinzuarbeiten. Ja. Die kann man aber nur identifizieren, wenn es eben dementsprechend dann
das Feedback gibt. Ich bringe da, glaube ich, ein sehr praktisches Beispiel, womit sich viele identifizieren können. Das klassische Schwimmen mit Poolboy und ohne Poolboy. Und wenn man dann einmal so Einheiten hat wie 6x400, einfache Grundlage, und man schreibt dann ins Feedback, ja, boah, das war einfach zu hart für mich, ich habe mir dann den Poolboy genommen. Da wäre eigentlich das konstruktive Feedback, bumm, das war, hat genau in meine Schwäche reingeschlagen und ich bin es dann bewusst ohne Poolboy geschwommen, weil das sind einfach so diese Dinge, ja, wo es nicht um die Intensität geht, das in der Regel aus ist ein Schwimmanfänger, aber ich glaube, wir reden jetzt da in einem anderen Kontext, wo es wirklich darum geht, dass man da drauf bleibt, ja, und dass man das trainiert und dann vielleicht auch einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, passt, 6x400, machen wir 10x200 oder irgend sowas, ja, und aber wirklich ohne Poolboy und dass man, und dann merkt man auch, wenn man auf dem Segment drauf bleibt, wie gut es dann anschiebt, ja, und wenn man sich halt immer über den Poolboy rettet, dann gibt es meistens dann das große Aha-Erlebnis, wenn Klagenfurt ohne Leo ist.
Ja, dann, ich hatte so einen konkreten Fall.
Ich glaube, die haben ein paar
Fehler. Ja, ich mein, ja, aber ganz konkret messbar mit Zahlen, da hat einer meiner Athleten wollte wissen, ja, machen wir einen FTP-Test, und ja, jetzt lange Diskussion gewesen, also erfreulich, weil Anfänger, und ich wollte ihm das erklären, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ja, und das war für mich auch als Learning interessant, dass er den Stufentest von Swift macht, weil er ist einfach schnell gemacht und voll, dann hast du einfach dein Ergebnis, und dann haben wir gesagt, okay, super, 45 Watt Steigerung bei der FTP. Und haben das eingegeben auf Training Peaks. Einheiten sind dementsprechend härter geworden. Und es hat sich herausgestellt, und das ist eben auch eine Schwäche vom FTP-Test auf Swift. Das wollen wir jetzt nicht weiter thematisieren, dass sich herausgestellt hat, dass auf einmal die Einheiten nicht mehr gehen.
Ja,
ja. Dass alles viel zu hart war. Und das war der ideale Feedback-Point. Das war eine Zeile. Ging nicht. Und ich habe mir das angeschaut. Das war dann auch an der Pulsexplosion klar. Ging tatsächlich nicht. Haben wir dann bisschen mit Intuition runtergestuft und uns das nochmal mit dem Heart Rate Drift angeschaut, und jetzt passt es, jetzt ist es adäquat und subjektiv und gut eingeschachtelt, und diese Einschachtelung ist ja auch das Stichwort, dass wir uns dann einfach auch immer die Frage stellen, oder ich meine, wir den Athleten jetzt sagen, mit dem Feedback, das ihr uns gebt, schachteln wir eben genau diese Punkte ein.
Voll.
Ja? Die ganzen Leistungsparameter wie Critical Swim Speed oder FTP beim Laufen, FTP beim Radlfahren, sind alles Werte, die ja sowieso nicht statisch sind. Das ist der erste Punkt.
Aber absolut.
Die, bei denen qualitativ wertvolles Feedback uns hilft, zu sagen, okay, geht.
Ja. Vor allem aus einem 20-Minuten-Test oder auch aus einem CSS, wurscht, aus all diesen Feldtests, die in der Regel auf einer Unterdistanz gemacht werden, weil sonst wäre es halt gar hardcore, das Hochrechnen dann auf, sei es Halbdistanz oder gar Langdistanz, spezifische Intervalle oder Runterrechnen besser gesagt, hat halt eine extreme Streuung, und diese Streuung kannst du halt entweder eingrenzen natürlich, indem du sagst, passt, wir machen eine Leistungsdiagnostik.
Genau.
Ist ein teurer Spaß, wenn man es 6-mal im Jahr macht. Ja. Oder man macht das wirklich übers Feedback und bei sehr spezifischen Einheiten, wo dann wirklich auch, ich habe da manchmal das Gefühl, es wird abtrainiert. Ja, also klassische irgendwie 4x30 Minuten, es steht am Plan, man trainiert es, dann denkt man sich, war ein harter Tag, war kein harter Tag, wie auch immer, fertig. Ja, so am nächsten Tag steht eine neue Einheit da. Aber sich diese Frage selber zu stellen, okay, das waren jetzt Race-Pace-Intervalle, ist das für mich gerade wirklich vorstellbar, dass ich das über 90, 180, wie auch immer fahre?
Vorher schwimmen und nachher
laufen. Vor allem das nachher Laufen. Ja? Ja. Also kann ich mir wirklich nachher noch vorstellen, dass ich mich jetzt überhaupt noch laufend länger als 10 Minuten bewege, und einfach dieses, das einmal in Frage zu stellen und dann natürlich das in einen Kontext zurück, dass man sagt, okay, ich komme jetzt nicht aus einer Tapering-Woche, sondern aus einer vollen Trainingswoche. Aber mit all dem kann man arbeiten.
Ja, zweite greifbare Geschichte. Eben sowas. Sweet Spots, also Race-Pace-Intervalle gewesen, und danach habe ich koppeln lassen, und dann kam in einer Woche mal zurück, muss ich das wirklich machen? Ich dachte, ja, wenn das Ziel Triathlon ist, würde ich grundsätzlich einmal sagen, ja. Aber Anfänger und neu im Sport generell, also nicht nur neu im Triathlon, sondern ein Sportnovize.
Dann legitime Frage.
Ja, voll okay. Und ich gesagt, mach's. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja,
das meine ich.
Schlimmste ist, dass du eingehst. Und dann kam in Woche 2 zurück, hey, das ist ja viel geiler gegangen, als ich gedacht hätte. Und das ist das Aha-Erlebnis, das ich haben möchte. Ich kann natürlich jetzt 6 Wochen lang die Feedback-Schleife vom Athleten haben und nichts sagen. wenn der schreibt, nein, das geht nicht, das ist nicht vorstellbar, dann ja. haben wir irgendwann mal einen Wettkampf und Training für Misserfolg generiert, auch aufgrund meines Verschuldens. Und in dem Fall habe ich gesagt, hey, scheiß dich nicht an.
Ja, mach. Es ist ganz oft einfach zu sagen, hey, es ist Training, ja. wenn nicht jetzt, wann dann, versuch ja. einfach einmal, schau, ich gebe dir nach bestem Wissen und Gewissen die Vorgaben. Ich bin davon überzeugt, dass das schaffbar ist, geh es einfach ran. Im schlimmsten Fall, wie du sagst, zu Hause, geht's nicht. Ja, aber dann haben wir ein Learning, dann haben wir eine Erkenntnis.
Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ist das irgendwie so gesamtgesellschaftlich mittlerweile so, dass man irgendwie das Gefühl hat, das muss immer
alles
so. Jetzt werden wir alt.
Das alles so am Schnürchen
laufen. Früher hätte es das nicht gegeben.
Dass alles so am Schnürchen laufen muss.
Das ist
völlige Illusion,
das ist ja
in einem trainingshochfrequenten Sport, dass einfach bei, ich sag mal, 365 Tagen und wahrscheinlich im Schnitt 500 Trainingseinheiten, ja, im Durchschnitt, dass 500 Einheiten flutschen. Ich meine, auf welchen Grund soll das so sein?
Ja, aber das ist kein, ich bin als Historiker, als studierter Historiker, kein Anhänger des Fortschrittspessimismus, dass alles immer schlechter wird. Nein, das hat es immer gegeben. Ja. Menschen sind inhärent faul. Es ist einfach so. Und wir operieren, ich hätte gesagt, in einer Blase, die so unglaublich klein ist, wo sich jetzt mittlerweile aufgrund der Verbreitung des Triathlonsports auch mittlerweile immer mehr normale Menschen einfinden, die dann berechtigterweise immer mehr normale Fragen stellen, ob wir als Trainer das ernst meinen. Wir haben auch Orgeleute, die muss man bremsen, moderieren, am besten am Brombziegel verpassen.
Besachwalten,
all das haben wir. Diese ganze Schattierung an Sachen. Und um dem Ganzen und Scherzhaften jetzt doch wieder eine ernsthafte Note zu geben, wir reden hier von Entwicklung von Menschen und Entwicklung von Skills, die mitunter in einem extremen Umfeld stattfinden, was nicht angenehm ist. Und was bei meinem Athleten in der Geschichte von vorher passiert ist, der ist neu, der will aber. Ja, und es ist okay, wenn er verunsichert ist, weil der hat auch tausend andere Filme im Kopf als wir. Ja. Das muss man auch sagen, die wir vielleicht auch gar nicht kennen. Der steht an der Kante vom kalten Wasser und fragt jetzt, Alter, echt? Und dann stoße ich ihn ins kalte Wasser rein und dann kommt zurück, hey, das kalte Wasser ist so geil, ich möchte nächste Woche mehr davon. Und dann haben wir dem geholfen, dass er drüber kommt. Ich glaube, und das ist unsere Daseinsberechtigung, einen Menschen dorthin zu coachen, dass er auf einmal Sachen kann, die er selber nicht für möglich gehalten hätte.
Ja.
Und da darf es Fragen geben, wo ich schon, und da bin ich mit Mario auf einer Linie und du sicher mit uns, Gary, bin, ist dieser Zweckpessimismus und dieses fast schon identitätsstiftend negative Rotieren in eine Negativspirale ist etwas, wo man sich das Leben im Triathlon nicht schön macht.
Vor allem in einem Sport, wo die mentale Komponente so extrem ausschlaggebend ist.
Ja.
Und ich habe dann das Gefühl, dass man sucht dann im Wettkampf die Bestätigung für das, was man sich im Training immer kritisch aufgeschrieben hat. Ja. Da war eh klar, weil wenn all die Einheiten so und so waren, dann muss das ja heute so.
Man sucht sich
dann schon fast Ausreden und Gründe und so weiter. Und das ist einfach, du bist in einer mentalen Abwärtsspirale, das ist... Es gibt auch Studien, die belegen das quasi, wenn du an positive Dinge denkst, dass sich einfach im Hirn ganz andere Zonen aktivieren, als wenn du permanent an negative. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie nur so plakativ gesagt, so ja, positives Mindset und Voodoo und wir alle von Regenbogenfarben und so, sondern das hat ja alles einen wissenschaftlichen Hintergrund auch. Ja. Das heißt, wenn du einfach du stehst ja ganz anders an der Startlinie. Und damit geht es nicht um Realitätsverweigerung, dass man schlechte Dinge nicht sieht, sondern dass man einfach versucht, nicht nur die schlechten Dinge zu sehen.
Sondern auch die guten, auch die Fortschritte, das, was eben dann super funktioniert hat und sich an dem weiter hochzuhangeln und aus der Negativspirale in eine positive zu kommen.
Ja.
Und das kann man absolut schaffen, macht sich das Leben im Triathlon leichter. Ich glaube, allgemein das Leben leichter. Man muss das dann eben auch einmal annehmen. In der Ausdauersportart Triathlon, in der passieren Dinge nicht von heute auf morgen.
Ja.
Das heißt, das Ganze ist natürlich mit einer wirklichen Geduldsprobe auch verbunden. Man braucht einen langen Atem. Wenn man den hat, dann wird man aber dafür belohnt.
Zahlt sich das im Triathlon sicher aus.
Ja, und ich gehe eben da auch so weit zu sagen, nicht nur im Triathlon, sondern wenn man insgesamt sich da genau eine gewisse Resilienz und andere Dinge antrainiert, dann hat das Auswirkungen und hilft.
Ja, ich mach's kaputt, okay?
Gerne. Soll ich es kaputt machen? Hau drauf,
mit dem Vorschlag haben wir.
Dafür haben wir dich.
Man muss mit dem Mindset aufpassen, weil ich hätte vor 5 Jahren das alles genauso gesehen und unterschrieben. Und ich habe deswegen auch wirklich noch spezifiziert, im Triathlon wird man damit auf jeden Fall belohnt, weil da sind wir kompetent im Berufsleben ohne weiteres auch. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Mario, aber wir waren Athleten, die immer sehr viel trainiert haben und teilweise auch schon davon gelebt haben, insofern, dass wir schon als Athleten Athleten betreut haben, dass wir in ein Berufsleben geraten sind, dass wir wirklich, der Sport hat einen unglaublich großen Platz in unserem Leben eingenommen. Also ich spreche jetzt mal für mich, aber ich weiß, von der Stundenanzahl warst du sogar leicht drüber. Und da lernt man einfach sehr viele Dinge auszuhalten und das wird ein allumfassendes Mindset, das im echten Leben, und das habe ich bei noch wesentlich besseren Athleten als uns beobachtet, auch wieder gefährlich werden kann, dass man einfach zu viel aushält.
Ja.
Und da niemanden mehr nimmt, weil man sagt, ich halte es eh aus. Ich habe mir, ich kann 5 Stunden das belasten, also was soll mich da jetzt da noch irgendwie ausschüchtern? Ich weiß nicht, wie erlebst du das? Wie hast du das nach dem Sport erlebt?
Absolut, sehr, sehr ähnlich. Ja. Also man überträgt vieles auf andere Lebenssituationen, auf andere Lebensbereiche. Nur ist da dann die Gefahr, wenn man eben aus dieser Bubble, wo sich alles um den Sport dreht und da die ganze Zeit auf sehr viel Energie reinfließt, rauskommt, groß, dass zu viel kumuliert.
Ja.
Und dann
das Ganze, immer alles gegangen ist.
Genau. Der Sport hat nach wie vor einen riesen Stellenwert, klar, jetzt nicht nur aus beruflicher Sicht, sondern allgemein. Aber die anderen Dinge, die nebenbei gewachsen sind, nehmen noch einen größeren Stellenwert ein und fressen aber genauso viel Energie. Und dann ist man genau mit dem Mindset gefährdet.
Ja.
Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Da ist man dann gefährdet, einfach in eine.
Da ist eine Wand, da fahren wir durch.
Um es auf die sportliche Ebene zu bringen, in ein Übertraining zu kommen.
Ja, ja. Mhm. Weil das ist eigentlich auch ein Coaching-Thema, wo das Feedback wichtig ist.
Genau.
Ja.
Ganz genau. Mhm. Und kann man dann auch wieder zurückführen auf die Feedback-Schleife, das Thema unseres heutigen Podcasts.
Aber ich möchte mal eins anschließen. Ich glaube, das ist auch eine Illusion, da jetzt irgendwie, oder vielleicht ist es auch gar nicht so gemeint gewesen, jetzt von dir so aus, das daraus abzuleiten, quasi, dass das aus dem sportlichen Leben kommt, weil ich glaube, man sieht in der Zusammenarbeit mit erfolgreichen Athleten, die jetzt nicht im Sport unbedingt erfolgreich sind, sondern beruflich, dass die dieses Mindsetting aus der beruflichen Ebene in den Sport übertragen. Ja? Das heißt, dass sie, obwohl im Sport sie eigentlich im Berufsleben schon völlig ausgefüllt sind mit einer Top-Position, unglaublich viel Verantwortung, Mitarbeitern und dann kommen sie in den Sport und sagen, okay, das Ziel ist Hawaii auch noch.
All in.
So, genau. Und obwohl man, wie du sagst, eigentlich von der Wand steht und sagt, wie soll sich das mit dem Job überhaupt ausgehen, dann da auch noch mit dem Schädel durch.
Naja.
Und irgendwo ist es dann halt der Overkill, was du jetzt beschrieben hast, ja, auf den man dann vielleicht auch einmal zusteuert. Ich glaube nur, dass das jetzt nicht zwangsläufig was damit zu tun hat, dass man jetzt mit diesem Sportler-Mindsetting da reingeht, sondern ich glaube einfach, das ist generell erfolgreiches Mindsetting und das kommt nur, wenn man sich halt wirklich extrem committen kann.
Ich versuche es mit einer Frage zu formulieren oder mit einem Stehsatz, der total banal ist und wo jeder selber für sich entscheiden muss, wann was ist. Und zwar gibt es den Augenblick, wo aus einer Resilienz eine Ignoranz wird.
Genau.
Und das kann gefährlich werden.
Genau. Und wo dieses Mindset herkommt, das ist wechselwirksam.
Ja.
Also eben aus dem Beruf, aus anderen Lebenssituationen, die vielleicht ganz woanders herrühren, durchaus möglich, oder aus dem Sport, wie auch immer. Aber eine Kombination wird dann eben schwierig und da ist dann gegebenenfalls mit dem Trainer, mit dem Coach, Coaches gibt es in anderen Lebensbereichen zuhauf und nicht ohne Grund, ja, also das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber dann sollte man mit dem sportlichen Coach, mit dem Trainer eben auch eine sehr produktive Feedback-Schleife führen.
Ja.
Ja. Und da ist eben auszuwählen, was für Feedback gebe ich, was ist vielleicht nur ein Eindruck, der bei mir bleibt, der nicht unbedingt nach außen oder zum Trainer kommuniziert werden muss, sodass es in der Wechselwirkung eben einen Fortschritt gibt.
Mhm. Das war ein schönes zusammenfassendes Fazit des heutigen Tages. Oder?
Das, ja.
Das hat er gut gemacht, der Mario.
Was die Hörerinnen und Hörer hier nicht sehen, ist, dass wir in einem Lagerfeuer sitzen.
Ja, auf jeden Fall, ich glaube, ihr seht, das Thema ist komplex. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur damit abgehandelt, dass man auf ein Smiley drückt und auf die API, sondern dass das einfach viel mit dem damit zu tun hat, wie man sich Gedanken um das ganze Thema macht. Ich glaube, wir sollten auch bei dieser Gelegenheit das mal an unsere Hörer und Hörerinnen weitergeben. Vielen Dank für das zahlreiche Zuhören.
Danke schön.
Die letzten 3 Folgen haben alle bisher dagewesenen Hörerzahlen und Hörerinnenzahlen gesprengt, kann man nicht anders sagen. Wir wissen auch nicht genau, wieso plötzlich so viele neue dazugekommen sind. Es freut uns auf jeden Fall und auch sehr viele aus dem Ausland. Und daher danke vielmals für euer Interesse an unserem Podcast. Ich hoffe, ja, wir haben auch heute wieder irgendein Thema liefern können, was euch was weiterbringt und wo euch im Triathlon ein bisschen geholfen ist. Und jetzt dürft ihr gerne unseren sozialen Medienkanälen
dafür folgen. Ja, es gilt, folgt uns. Es gilt wie in allen anderen Podcasts, mit allen anderen Plattformen dasselbe. Wir leben davon und können nur mehr Zuhörer und Hörerinnen gewinnen, wenn ihr Referenzen abgebt oder wenn ihr uns bewertet in den einzelnen Plattformen, bei Spotify, auf YouTube. Genau. Es gibt überall die Möglichkeit, eben ein Like dazulassen oder eben sogar ein kleines Feedback zu schreiben, eine kleine Referenz zu schreiben.
Genau,
ein
info@sweetfoot-training.at zum Beispiel. Und ja, das freut uns auf jeden Fall immer sehr.
Gebt uns auch da in dem Segment Feedback, das weiterhilft.
Genau, perfekt. Ja, ich glaube, damit wäre das Thema für heute erledigt, oder? Hm? Sausi, magst du noch einen Abschlusssatz sagen? Du grinst
so. Ich bringe noch einen Disclaimer für alle neuen Hörer. Ja. Es ist, wir sind manchmal politisch inkorrekt, besonders einer. Ja.
Ist einfach so. Auf jeden Fall, nein, mal ernst, wir haben nie einen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt.
Stimmt, ja.
Das geht immer auch bei so Dingen, wenn es um Stammtischthemen geht, um unsere Meinung, auch um Erfahrungen, die sich irgendwie ergeben haben. Das hat aber, wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll einfach ein bisschen das wiedergeben, was wir so im Arbeitsalltag miterleben.
Miterleben dürfen.
Genau, ja. So ist es. So, also jetzt bist du.
Danke.
Also, ciao. Danke
fürs Zuhören. Ciao, grüß euch.